In der heutigen Interview-Podcast-Folge reden wir über die 5 größten Bauherrenfehler. Ja, man kann einiges falsch machen, natürlich auch einiges richtig. Dafür habe ich einen Interviewgast eingeladen, nämlich erneut den Dr. Peter Bonekel. Wenn dich das Thema interessiert, bleibst du dabei. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über die 5 größten Bauherrenfehler. Als Interviewgast habe ich den Dr. Peter Bonekel von Pro Bauherr GmbH eingeladen. Seine Firma ist aus Vilburg in der Oberpfalz. Herzlich willkommen im Interview, lieber Peter.
Hallo Stefan, grüß dich.
Ich sag mal, da kenne ich im nahen Umfeld keinen, der eine größere Expertise hat beim Thema Projekte, Bauherren. Fangen wir doch mal gleich an. Was sind denn die 5 größten Bauherrenfehler?
Ja, Stefan, das ist natürlich mein absolutes Lieblingsthema. Und ich habe dir mal 5 schöne Punkte rausgesucht, die wir heute diskutieren können. Nummer 1, den Fall hatte ich erst tatsächlich heute wieder, ist bei Bauherren, vor allem auch im Profibereich, was mich echt immer überrascht, das blinde Vertrauen. Und zwar das blinde Vertrauen an die Architekten und Ingenieure, an die Berater. Und da am Ende, ich verstehe es oft häufig selbst nicht, man nimmt einen 7- oder 8-stelligen Betrag in die Hand, teilweise 9-stellig.
Wow.
Und vertraut einfach darauf, dass der Partner, den man sich irgendwie durch irgendein Verfahren ausgesucht hat, der absolute Experte ist. Mhm. Das ist für mich wirklich ein Schock, weil am Ende muss man ja immer wissen, als Bauherr, so mache ich es in unseren Beratungsleistungen, du bekommst als Bauherr in der Regel das, was du bestellst. Also viele suchen zum einen ihre Partner aus auf Basis von Preis-Leistung, wobei wir ja seitdem die HOI abgeschafft wurde oder die Höchst- und Mindestsätze, vielmehr die Mindestsätze sind ja relevant, sind ja Architekten und Ingenieure voll im Preiswettbewerb. Und das führt dazu, gerade momentan, wenn der Markt schwierig ist, dass sich die gerne mal gegenseitig preislich drastisch unterbieten. Also wir erleben da bei unseren Bauvorhaben Architekten, die 20, 30, teilweise noch mehr, also teilweise 40% unter HOI anbieten.
Bedeutet, die haben gerade keine Arbeit und sagen, genau. Ich muss.
Ich muss. Und wenn man muss ja wissen, ausführende Unternehmen haben meistens irgendwelche Umsatzrenditen, Gewinnmargen von 5-15%. Die meisten sind irgendwo bei 7-8. Und bei Dienstleistern, also Architekten, Ingenieuren, bewegen wir uns meistens so zwischen 8% und 20%. Pi mal Daumen. Ja. Und wenn dann jemand mit minus 30% kommt, dann weißt du doch, was los ist.
Der lässt was weg.
Da geht nicht anders. Und nein. Sag mal, als Dienstleister ist es ja sehr, sehr einfach. Du hast ja nur deine Arbeitszeit und die massiven Versicherungen und Softwarekosten. Mhm. Darum geht's. Das ist dein Kostenblock. Also die Berufshaftpflicht ist ja utopisch teuer. Und das hat ja Gründe. und wenn du dann deinen Dienstleister als Bauherr schon mal drückst, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass immer alles perfekt im Detail ausgearbeitet wird und so weiter und so fort. Und dann geht es ja häufig noch darum, dass der Architekt und der Ingenieur kommen ja von einer anderen Seite. Der Architekt ist ein hochkreativer Geist, den du zwingend brauchst für dein Gebäude. Ich könnte nie ein schönes Gebäude planen. Der Ingenieur ist halt ein Ingenieur und der liebt Technik.
Ja.
Und häufig durch die enge Zusammenarbeit gerade am Anfang entsteht natürlich Vertrauen und das Vertrauen ist bei vielen wirklich regelrecht blind. Und wir hatten neulich den Fall, da war eine Lüftungsanlage um fast 50% überdimensioniert. Das hat der Bauherr nicht gemerkt. Aber wie auch, er kann es ja nicht beurteilen.
Gar nicht, keine Chance.
Geht ja nicht. Deswegen kauft er sich die Leistung ja ein. Und das sind so Themen, wo ich mir oft denke, Mann, oh Mann, liebe Bauherren da draußen, holt euch Architekten und Ingenieure, ja klar, aber vergebt die sinnvoll, knüppelt die nicht, sondern sucht euch einen guten, schlanken Vertragsweg, damit die wirklich auch die Möglichkeit haben, deine Interessen zu vertreten. Und dann bitte nimm doch ein paar Euro in die Hand für Leute, wie uns oder gerne auch andere, spielt ja gar keine Rolle, die einfach das Ganze nochmal komplett objektiv betrachten, ohne Leidenschaft, ohne irgendwelche Aktien drin, und die dann das Ganze nochmal bewerten und sagen, jawohl, du bist am richtigen Weg, oder du, ich glaube, das geht auch vielleicht etwas pragmatischer.
Das Konzept kenne ich übrigens auch vom Steuerberater, ja.
Ja, gilt für viele.
Wenn man da drüber guckt, ja.
Genau. Und also ist wirklich dringend empfohlen, vor allem, wenn du, wir kennen ja alle diese schöne Grafik der Beeinflussbarkeit der Kosten, und logischerweise hast du am Anfang viel einen größeren Hebel als irgendwo nach der Vergabe. Klar. Und daher empfehle ich einfach gerade in den frühen Phasen, sich mal eine Drittmeinung einzuholen, auch zum Beispiel Prüfsachverständige wirklich rechtzeitig ins Boot zu nehmen, Hersteller, Baufirmen, also einfach das ganze Know-how am Markt anzapfen und da einfach nicht naiv reinzurennen. Und das erleben wir, Stefan, so häufig, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und wenn du halt dann schon in der Vergabe bist und stellst dann fest, Mensch, die Lüftung ist viel zu groß, naja, dann ist halt doof.
Dann wird das Geld garantiert verbraten. Also.
Ja, es wird verbraten oder noch schlimmer, das Gerät ist schon bestellt, oder die Firma sagt natürlich, naja, ich will entgangenen Gewinn, und der Planer sagt ja meistens dann Umplanung, und dann kannst du dir vorstellen, der Architekt und der Statiker oder Tragwerksplaner, wie man heute ja so schön sagt, die wollen ja alle Umplanungskosten, was ja vollkommen logisch ist.
Legitim, ja.
Genau. Also das ist so ein Punkt, den würde ich wirklich jedem einfach mitgeben. Holt euch eine unabhängige Drittmeinung, die nicht abhängig ist von Herstellkosten, von anrechenbaren Kosten, und challenged einfach die Planung frühzeitig. Und das am besten wirklich in jeder Leistungsphase einmal. Gerade bei größeren Beträgen ist das quasi irrelevant. Das Geld hast du sofort wieder drin.
Du sprachst auch gerade von, ja, nicht siebenstellig, achtstellig, neunstellig, Ele. Die Projekte gibt es natürlich, aber lohnt sich's?
Also ich würde behaupten, ab einem Einfamilienhaus, ganz klar. Also im Prinzip wirklich, die Projektgröße ist eigentlich fast irrelevant, weil es ist für den Bauherrn ja meistens immer viel Geld in der Relation.
Ja.
Und von daher ist in meiner Welt, ist die Projektgröße da eigentlich irrelevant. Natürlich, je größer, desto größer ist auch der Hebel in der Regel. Aber du, wenn du dir beim Einfamilienhaus eine zu große Heizung einbaust, dann ist es auch doof.
Genau. Kannst du die.
Ja.
Was hatte ich letztens? Fritschall auf dem Balkon.
Ach Gott, ich sag's dir. Also gerade die Schallschutzthemen, die machen mich ja oft wahnsinnig. Schallschutz, Brandschutz, TGA, das sind schon die dicken Dinger. Bei den Architekten geht es dann eher oft um optische Dinge, weißt du, wo dann einfach. Ich hatte neulich eine Fassade, bei ungefähr 1350 Euro pro Quadratmeter liegt, da muss ich mir dann schon mal die Frage stellen, naja, braucht es das? Und also das sind oft einfach, aus meiner Sicht sollte jeder Bauherr sich einfach eine Drittmeinung einholen von wirklich einem absolut Unabhängigen, und das zahlt sich immer aus. Also, und wenn du nur weißt, jawohl, du bist am richtigen Weg und die Planung ist tippitoppi, dann ist ja auch was wert.
Stimmt, man will ja gar nicht jetzt den Fehler finden, sondern wenn alles gut ist, ist alles gut, ja?
Genau, und ich sage ja oft zu meinen Bauherren, du hast, wenn sie sich dann aufregen, wenn was überdimensioniert ist, sage ich, ja, aber schau doch mal in den Architekten oder in den Ingenieurvertrag rein. Die haben nur das gemacht, was du bestellt hast, lieber Bauherr. Also ärgere dich nicht, sondern ärgere dich, wenn, dann über dich selbst, dass du so einen blöden Vertrag mit denen geschlossen hast.
Okay, haben wir verstanden.
Genau. Zweitens. Ist die absolute Fehleinschätzung vom Zeitaufwand. Das ist ein Punkt, den wir immer wieder erleben, dass Bauherren zum Beispiel, wir arbeiten ja zum einen natürlich im Großprojektbusiness und zum anderen auch mittlerweile sehr viel im Investmentbereich. Das bedeutet, du hast zum Beispiel irgendeinen Bauherrn, der ist Manager, Führungskraft oder Erbe, gibt es ja alles, freut mich ja für jeden, der was zu erben hat. Und die bauen sich irgendwo ein Mehrfamilienhaus für 3, 4, 5 oder 10 Millionen Euro, sind dann relativ kleine Projekte, und die haben noch eine
Vollzeittätigkeit meistens. Also die wenigsten sind ja irgendwie Privatiers. Und dann schätzen sie einfach den Zeitaufwand komplett falsch ein. Also viele sind wirklich total naiv. Die denken, sie nehmen sich einen Architekten und der managt mir schon alles.
Und dann läuft. Dann kann ich mich wieder meinem Hobby und meinem Business frönen, ja? Also.
Genau. Und kann ja so sein. Also es gibt ja viele hervorragende Architekten, um Himmels Willen. Aber am Ende muss man immer wissen, so erkläre ich es immer, du als Bauherr gibst einem Dienstleister, zum Beispiel dem Architekten oder auch dem Ingenieur gleichermaßen, du gibst denen viel Geld, um dein Geld auszugeben. Ich sage es immer bewusst so überspitzt.
Ja, ja, ist ja.
Und daher ist es für mich so wahnsinnig wichtig, dass wenn du Bauherr bist, dann musst du am Vordersitz sein. Du musst bei den wesentlichen, wichtigen Entscheidungen dabei sein. Du musst die Weichen stellen. Du musst das ganze Projektorganigramm aufgleisen. Das ist deine Kohle. Und viele sind da einfach auch total naiv und gehen da rein und denken sich, naja, ich habe ja den Architekten, ich habe ja den TGA-Ingenieur, ich habe ja meine Tragwerksplaner und die machen das schon. Und dann irgendwann geht es von mir aus noch Richtung Einzelvergabe. Da bin ich eh nicht so der Riesenfreund davon. Ich mache gern mit GUs oder schlüsselfertig. Und dann kommt die fette Keule. Ich hatte da neulich einen Bauherrn in Berlin, der ist mir am Telefon oder im Teamstermin da richtig ist der Puls hoch. Und er sagt, ja, die spinnen doch alle. Ich habe ja einen Vollzeitjob. Ich arbeite 50, 55 Stunden. Ich kann doch ja nicht doch mal 20 Stunden investieren. Sag ich, doch, musst du aber eigentlich. Weil dein Projekt so an die Wand gefahren ist, du kannst die Themen jetzt nicht delegieren oder kannst du schon, aber ich bin der Meinung, wenn du mit deiner Emotion, ich bin ja mit unseren Kunden allen per Du, hey, wenn du mit deiner Emotion mit den Firmen sprichst, dann bist du der, der den Karren am besten wieder aus dem Dreck bekommt. Und ja, der kotzt natürlich, gell? Aber
ja.
Und das erlebe ich nicht nur einmal und tut mir dann immer so leid, weil ich mir denke, Mann, wie sind denn die da reingestolpert? Du kannst doch nicht einfach hier ein, keine Ahnung, 15-Parteien-Haus bauen und denken, das machst du mal eben nebenbei mit ein, zwei Stunden und Einzelgewerten als Beispiel. Das funktioniert halt nicht. Genau. Also das erlebe ich relativ häufig, Stefan. Das ist ziemlich crazy.
Verstehe ich total, ja. Also wer ein großes Projekt an den Start bringt, der ist auch bitte dabei, ja. Also vor allem, wenn es das erste, zweite ist, ja. Also wenn man da schon Erfahrung hat, dass man sagt, ich habe Erfahrung, mein Architekt, ich baue das jetzt zum 10. Mal, dann weiß ich vielleicht
ja, läuft. Ja, oder du brauchst einfach die harte Struktur dahinter, da bin ja ich ein Riesenverfechter. Mhm. Das ist eigentlich dann der dritte Punkt, das ist der Irrglaube der Einzelvergabe, so habe ich es genannt. Weil viele einfach denken, dass das ist alles recht easy. Aber wenn du dann viele Architekten und Ingenieure arbeiten gerne in der Einzelvergabe. Das hat diverse Gründe, weil du hast natürlich viel mehr Freiheiten. Du kannst dir mit der Planung, unter uns gesprochen, etwas mehr Zeit lassen, weil am Ende kommt ja eine Firma nach der anderen. Es kommt nicht alles auf einmal. Du musst noch nicht so tief reingehen. Und wir kennen das alle. Ich habe das natürlich noch nie erlebt. Aber es soll ja geben, dass während der Bauphase noch geplant wird.
Das selten, aber man hat es gehört.
Ganz selten, ja, genau. Und das klappt natürlich bei der Einzelvergabe super, weil du kannst die Dinge einfach nacheinander liefern. Mhm. Und sag mal vorsichtig, der ein oder andere Planungsfehler, der taucht vielleicht auch nie auf. Und viele denken einfach, dass die Einzelvergabe immer wirtschaftlicher ist als die Arbeit mit einem Generalunternehmer. Und das ist meiner Meinung nach eine der größten Illusionen. Natürlich nimmt dir der Generalunternehmer einen Gutz, einen Generalunternehmerzuschlag, der bewegt sich meistens so zwischen 10, 11, 13, 15 bis zu 23% Aufschlag auf den Nachunternehmer, kommt heute natürlich mehr als noch vor 10 Jahren. Und natürlich musst du das zahlen, aber du darfst auch nicht vergessen, du hast dann einen Ansprechpartner, der gesamtverantwortlich ist mit einem schönen Vertrag. Und in der Einzelvergabe hast du halt 10, 20, 30 Parteien. Und wenn dir da eine umfällt, dann kann es schon mal spannend werden. Und du brauchst natürlich von den Architekten und Ingenieuren viel, viel mehr HVI-Leistung, viel, viel mehr Stunden. Das kriegst du ja auch nicht umsonst.
Das nimmt der GU dir dann komplett ab, ja.
Also. Genau. Und viele machen ja dann auch die Ausführungsplanung noch fertig.
bin ich ein absoluter Fan von. Hätten wir da. Und das sind so die Themen und viele, die stürzen sich meiner Meinung nach auch sehr, sehr naiv in eine Einzelvergabe. Und dann hast du natürlich unzählige Verhandlungen, unzählige Vergabegespräche, die zeitintensiv ist. Da muss meiner Meinung nach der Bauherr dabei sein, weil es sein Geld ist. Dann hast du unzählige Verträge, Vertragslaufzeiten, Gewährleistungsvertragserfüllungsbürgschaften, Einbehalte, Abzüge. Also da hast du die komplette Klaviatur. Und gar nicht davon zu reden, dass du dann irgendwann 5 Jahre später oder 5,5 Jahre später in meiner Welt die ganzen Gewährleistungen noch laufen hast und dann hast du durch unzählige Abnahmen.
Du meintest gerade im Nebensatz, wenn dann einer von den 20, 30 umkippt, auf gut Deutsch Insolvenz geht, ja?
Zum Beispiel, ja. Ja.
Das heißt.
Ja, und dann kommen ja alle anderen mit Bauzeitverlängerung. Das ist doch mittlerweile die größte Mode. Es gibt ja sogar irgendwelche Social Media Typen da draußen, die machen bei Handwerkern Werbung, wie du mehr aus deinen Nachträgen rausholst und mehr Nachträge generierst. Gibt's ja alles. Also die Handwerker, die sind heute schon fit, gell? Also die sind nicht mehr so naiv wie noch vor 20 Jahren.
Ja, ja.
Und dann kommt sofort, wenn hier einer umfällt, dann musst du ja, also ich behaupte mal, die meisten anderen freuen sich, weil dann ist der weg und dann heißt es natürlich immer, ja, der ist schuld, das war ja alles mit dem damals abgestimmt, der ist jetzt weg und der ist schuld und der ist schuld. Ja, und
genau. Der kann sich gar nicht mehr wehren, er ist auch nicht da.
Er ist ja nicht da und übrigens haben wir hier eine Bauzeitverlängerung und jetzt, lieber Bauherr, mach mal den Geldbeutel auf. Mhm. Und was ja alles total logisch ist und es ist ja auch gerechtfertigt, wenn der Handwerker länger braucht, wird es teurer. Aber viele denken halt immer, wir sprechen da immer von der Rosi, also die Rosinen picken. Du kannst dir halt als Bauherr nicht immer die Rosi aussuchen und dann denken, das geht jetzt gut. So weißt, überall den günstigsten und billigsten und wirtschaftlichsten und alles schön drücken. Schon anstrengend. Also ich habe dann einen anderen Ansatz.
Ja, ich glaube auch. Man möchte auch, dass es irgendwann mal fertig wird und dann, ja.
Und vor allem willst du doch eine Preissicherheit als Bauherr. Also das ist dann auch der nächste Punkt, den ich dir aufgenommen habe. Genau, die meisten, die gehen viel zu früh in eine Finanzierung rein, bei dem die Preisindikation, die Kostenberechnung noch viel zu vage ist. Also das erleben wir leider auch häufig und übrigens komplett irrelevant, ob Kleinprojekt oder wirklich Großprojekt. Also Großprojekt ist bei mir so ab 100 Millionen ungefähr.
Okay.
Spielt eigentlich keine Rolle. Die meisten beauftragen am Anfang den Architekten mit einer Grobkostenschätzung. Viele nennen es auch vertiefte Kostenberechnung. Eigentlich egal, wie das Ding heißt. Und dann, wenn du Glück hast, wird der TGA-Planer, natürlich je größer das Projekt, umso wahrscheinlicher ist das. Dann kommt der TGA-Planer noch, der dir Kosten mitliefert. Und dann hast du, ich habe schon Projekte gesehen, Stefan, mit 10 Millionen Bausumme und da ist die Kostenberechnung, hat irgendwie 10 Positionen nach Baukostenindex, nach BKI. Mhm. Und da drehst du natürlich durch und andere machen dann eine vertiefte Kostenberechnung, da hast du dann schon mehr Positionen drin, aber am Ende ist das momentan sehr, sehr schwer kalkulierbar. Ich kann den ganzen Architekten und Ingenieuren ja gar keinen Vorwurf machen, weil der Markt spielt ja verrückt seit ein paar Jahren. Mhm. Und wenn du dann als Bauherr mit diesen quasi Fakten in Anführungszeichen, es sind ja keine Fakten, das ist ja nur Luft und Liebe, wenn du damit zur Bank gehst und die Finanzierung machst, dann klappt das schon, ist gar kein Thema. Die Bank hat ja dann belastbare Zahlen oder vermeintlich belastbare Zahlen und dann kommt irgendwann das Angebot und dann fallen alle tot um. Und daher bin ich ein wahnsinniger Freund davon, in möglichst frühzeitig in Gespräche mit den Herstellern zu gehen und mit den Generalunternehmern zu gehen, egal ob ich mich dann für einen GU entscheide oder nicht, aber einfach mal, um eine wirklich echte Marktindikation zu erhalten. Weil du dann, wenn du die Angebote, also wirklich echte Angebote, nicht von irgendeinem Ingenieur, sondern ein Angebot von einer Baufirma, wenn du das Ding am Tisch hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass es einigermaßen realistisch ist. Und Und dann kannst du natürlich dann mit denen noch tiefer einsteigen. Also ich bin echt, du weißt ja, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Ich bin echt ein Freund davon, das einfach zu nutzen und mit den Handwerkern zu sprechen. Und dann kriegst du viel früher eine echte Marktindikation. Und ich würde auch jedem Bauherrn dringend raten, da echt auf Nummer sicher zu gehen, weil Nachfinanzierungen sind momentan absolut spaßbefreit.
Garantiert, garantiert in der aktuellen Zeit.
Ja, also das ist, da wünschst du dir eine Wurzelbehandlung. Wenn du bei der Bank sitzt und brauchst 2-3 Millionchen mehr, also da hat der Spaß ein Loch, weil es geht ja nie eine andere Bank nachrangig ins Grundbuch.
Keine Chance.
Nie, also es gibt schon so Risikokapitalgeber, aber die sagen halt dann, lieber Stefan, machen wir gerne 18%. Weißt, gibt's ja, ist halt Risikokapital nachrangig bei einem Immobilienprojekt im Jahr 2025, so irre ist ja niemand.
Nein.
Und wenn dann hier, dann brauchen die halt andere Sicherheiten und dann ist der Zinssatz definitiv zweistellig, also definitiv. Und dann ist natürlich deine Wirtschaftlichkeitsrechnung schnell im Eimer, gell?
Wo hat man Spitz und Bleistift? Das können wir den wegschmeißen, ja?
Da kannst du einen dicken Edding nehmen, ja.
Ja. 500er, ja.
Ja, wir lachen, gell? Aber es trifft schon viele, gell? Aber einfach, weil ich verstehe es ehrlich gesagt häufig nicht, warum man da so reinstartet. Und ich glaube einfach, wir sind momentan in einer Zeit des Umbruchs, wo du dir als Bauherr wirklich mal einfach, du musst da mal ordentlich in den Spiegel gucken und sagen, will ich es jetzt wirklich noch so machen wie die letzten 15 Jahre oder gehe ich jetzt mal einen anderen Weg?
Mhm.
Weil die letzten Jahre war ja das nie ein Thema. Wenn es mehr gekostet hat, hast du einfach den Verkaufspreis erhöht und gut war es, weil bei 0,9% Zinsen kriegst du alles verkauft.
Stimmt.
Weißt, und ändern, ja. Die Party ist einfach vorbei. Und von daher, wie gesagt, ich hatte heute Vormittag erst wieder einen Bauherrn bei mir, der hat mehrere Bauvorhaben, eine schöne Bauvorhaben. Der ist fast unbelehrbar, ist echt das Dritte, das macht mich wahnsinnig. Und bin mit dem heute echt mal aneinander geraten, weil ich gesagt habe, du, dann mach's einfach ohne mich, aber dann frag mich nicht, wie du es haben willst. Frag mich nicht nach meiner Meinung, wenn du sie nicht hören willst. Mhm. Wenn du kannst gern so bauen wie immer. Aber dann beschwert. Du bist hier zu mir gekommen, weil du willst unter 3.000 Euro pro Quadratmeter bauen. Mhm. Ist ja immer so mein Ansatz. Und willst aber nicht hören, wie ich es mache.
Ein Fehler, ja.
Da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also mal schauen, ob der mich morgen nochmal anruft.
Ja, ich frage morgen Nachmittag mal nach.
Ja, alles gut. Nee, ich meine es ja bloß gut, weißt, ja. Weil du kannst wirklich heute viel erreichen, Stefan, wenn du etwas unkonventionell denkst und arbeitest, aber wenn ich doch einen Weg gehen will, wenn ich auf den Mount Everest will, also ich nicht, aber wenn das jemand will, dann frage ich doch jemanden nach Rat, der schon mal oben war.
Genau, und der sagt, Zugspitze ist mein Limit gewesen. Nein, Mount Everest ist eine andere Liga, mein Freund.
Genau. Da frage ich doch nicht hier bei uns im Wanderverein nach, die hier mal bei uns in der Oberpfalz nachmittags eine Runde drehen.
Nee.
Und weißt, und darum geht es mir. Ich bin einfach der Meinung, du kannst in unserer schönen Branche so viel erreichen und so freundschaftlich und partnerschaftlich mit Architekten, Ingenieuren, Handwerkern, Herstellern arbeiten. Und ich verstehe es einfach nicht, warum so viele so auf Konfrontation getrimmt sind und sich dann ärgern, dass es in die Hose geht. Verstehe es nicht.
Vielleicht ist das so eine Art, ich sage mal ein Wort, ein Trump-Effekt, ja?
Oje. Ja, politisieren wir lieber nicht. Genau, und
mein
letzter Punkt noch loswerden.
Ja.
Und zwar, ich war letzte Woche bei der TGA-Fachkonferenz vom Managementforum Starnberg und durfte vor Fachpublikum sprechen. Und da bringe ich immer gerne das Thema Normen, Richtlinien, Gebäudeenergiegesetz, Musterbauordnung, anerkannte Regeln der Technik. Und das ist für mich eigentlich der Schock des Jahrhunderts, wie wahnsinnig groß das Unwissen ist bei uns in der Branche. Also das ist für mich wirklich ein echter, harter Schock. Ich durfte neulich, ich sage jetzt gar nicht wo am besten, ich war neulich bei einer Uni und habe bei so einem Ingenieure-Tag auch gesprochen und dann habe ich die Frage ganz am Anfang gestellt, wer ist der Meinung, dass alle Normen zwingend einzuhalten sind? Und das Lustige war, die Studenten, die trauen sich da an ja fast immer nicht die Hand zu heben, aber alle Professoren haben die Hand gehoben, alle.
Das heißt, die Lehrenden sagen, Normen ist, du musst.
Genau. Und das war für mich echt, ich habe das natürlich dann wunderbar ausgekostet, eine halbe Stunde lang. Aber das ist für mich eigentlich so dieser Ultraschock gewesen. Und letzte Woche war es wieder ähnlich. Wir Deutschen jammern immer, weil die Baukosten so hoch sind. Und wir jammern, weil es jetzt das Gebäudeenergiegesetz gibt. Hoffentlich wird es ja aufgeweicht oder wahrscheinlich wird es aufgeweicht, wenn wir Glück haben, sogar gekippt. Wir Deutschen, sei es bewusst, wir Deutschen, wir lieben Regeln. Und wir sind so gut darin, neue Regeln zu schaffen, dass wir das bis zum Exzess treiben. Wir haben 7300 Normen und Richtlinien in unserer Branche, nur Baubranche. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn du versuchst, alles einzuhalten, Stefan, und du weißt es, jedes Bauvorhaben ist ein, ich sage immer, ein Maßanzug. Es ist nicht Maßkonfektion und auch nicht Stangenware. Es ist ein Maßanzug, außer du baust das 100. Modul in Modulbau. Andere Geschichte. Aber dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich so viele Normen und Richtlinien habe, dass es teuer wird. Das ist wieder erhöhte Schallschutz 4109-5. Überhaupt nicht verbindlich. Überhaupt nicht. Aber versuch du mal ein Gebäude zu bauen, wo du sagst, Schallschutz ja, aber erhöhter Schallschutz nein. Dann drehen alle durch. Das ist wie, als würdest du irgendwo eine Hütte bauen, wie keine Ahnung in welchem Land auf dieser Welt. Und das ist dieser typisch deutsche Ansatz. Und ich weiß eben, ich habe da publiziert dazu vor einem Jahr mit dem Dr. Schrems aus Regensburg, könnt ihr gerne mal googeln, rechtssichere Normenabweichung und Burnickel eingeben, kommt sofort, war ein toller Artikel. Du kannst so viel machen bei uns. Du brauchst keinen Gebäudetyp E. Kannst du machen natürlich, dann kannst du auch wirklich von Gesetzen abweichen, wenn man es richtig macht. Aber du musst ja von keinem Gesetz abweichen, aber einfach mal die Normen so interpretieren, dass sie für dich passen oder halt einfach abweichen von der einen oder anderen. Und einfach tun. Und das kann man verschriftlichen, muss man auch verschriftlichen. Wir sind ja in Deutschland, aber man muss es halt einfach tun. Und da plädiere ich einfach davon, Leute, lasst uns wieder Architekten sein, lasst uns Ingenieure sein, lasst uns unsere Arbeit machen. Und liebe Bauherren, ihr müsst da auch mitgehen. Und liebe Architekten und Ingenieure, ihr müsst auch um die Ecke denken. Und ja, das ist anstrengend. Es ist halt nicht 0815. Aber auch ja, lieber Bauherr, der Architekt und Ingenieur braucht dazu dann mehr Zeit, als er mit HVI minus 30% hat.
Ja.
Weißt? Und das sind so die Dinge. Wir ärgern uns immer über die Dinge, die wir selbst kreieren. Und dann sage ich immer, macht es doch einfach anders. Und das ist so, und ich erlebe halt da eine riesen Unsicherheit. Es sind alles, es gibt so viele Beckenrandschwimmer bei uns in unserem Land. Also da ist nicht auszuhalten.
Ja.
Genau.
Stefan. Gerade auch ein Artikel mit dem Ralf Abraham. Das Thema ist allgemein anerkannte Regeln der Technik.
Mhm.
Sind Normen?
Nee.
Die sind es nicht.
Nein, ganz klar nicht. Also ganz klar, du bist ja voll in meinem Home-Turf. Und das Schlimme ist ja, die AARDT oder allgemein anerkannte Regeln der Technik in unserem Land, das ist ja auch so eine deutsche Erfindung, die können ja durchaus deutlich höher sein als die normativen Anforderungen. Mhm. Und ich sage immer, weil die Deutschen so Lust haben immer auf Richtlinien, irgendwann schreibe ich mal eine Burnickel-Richtlinie, eine Burnickel-Baurichtlinie und dann warte ich drauf, dass alle sagen, die müssen wir einhalten.
Die müssen, ja, genau.
Denn sowas Dämliches bei uns. Es ist wirklich verrückt und am Ende bekommst du das, was du bestellst. Mhm. Und wenn du zum Architekten und Ingenieur sagst in seinem Vertrag, ich habe neulich einen Vertrag gesehen, hatte ich auch schon selbst im Übrigen bei mir im Ingenieurbüro noch zu der Zeit, stand drin, dass man auch die Vornormen einhalten muss.
Mega.
Ja, und da bin ich jetzt, weißt du, Stefan, wie blöd sind wir eigentlich alle? Und Das hat auch keinerlei Auswirkungen auf den Gebäudewert. Null. Und ich verstehe es einfach nicht, warum wir uns das antun. Und die Lobbyisten freuen sich. Ja, und
verstehe es nicht. Ich habe letztens ein Argument gehört, warum man das macht. Das Argument habe ich nicht am Schirm. Es ist Angst.
Ja, ja, natürlich. Genau. Die German Angst ist momentan, German mittlerweile Angst. In den USA, die sagen der German und der German Angst. Es ist doch irre, Stefan.
Ja.
Und also wenn, liebe Zuhörer da draußen, ich will jetzt hier gar nicht nur ablästern und sagen, wie super schlau, ich bin überhaupt nicht. Ich will einfach als Ingenieur und Handwerker euch alle da draußen motivieren, mal den Weg etwas unkonventionell zu gehen, nachzudenken und einfach Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich mache als Bauherr da nicht mehr mit. Ich will ein wirtschaftlich hochwertiges, sinnvolles Endprodukt, Gebäude. Du musst ja nicht Schrott bauen, um Himmels Willen. Aber du musst doch nicht immer noch mal 20% drauflegen. Stell dir mal vor, du gehst überall 20% runter vom Anspruch. Dann hast du immer noch ein Mega-Gebäude und hast ja 20% gespart. Wir sind im der KfW 55, der Effizienzhaus 55 Standard, ist im weltweiten Vergleich im 1% der weltweit besten Gebäude. Also Stefan,
ja.
Wie blöd sind wir und toppen das noch mit Effizienzhaus 40 und dann QNG und tralala und hast nicht gehört und hast nicht gesehen, wie bescheuert sind wir Deutschen denn überhaupt?
Ja gut, wir wollten ja nicht politisch werden. Ja.
Nein, hat damit nichts zu tun. Aber ich glaube, die Message kommt schon an. Also ich finde ja tolle Gebäude, wirklich. Ich bin ein riesen Architekturfan, ich stehe voll auf coole Gebäude. Aber man sollte sich einfach ab und zu fragen, ob man vielleicht etwas übertreibt.
Das war ein gutes Schlusswort. Peter, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Interview.
Ganz gerne. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber.